Ihr Lieben, ich habe euch was mitgebracht, und zwar diesen kleinen Kerl. So. Dieser kleine Kerl, der hat 5 kleine Freunde, die genauso aussehen. Und die meisten, nicht alle, aber die meisten Gottesdienstbesucher müssten welche davon entdecken können. Es geht darum, mal genau hinzuschauen und mal zu suchen. Und ihr könnt ja mal gucken, ob ihr welche findet. Guckt euch mal um, ob ihr kleine Freunde von meinem kleinen Freund hier vorne findet. Ja, das sieht schon gut aus. 5 Stück müsstet ihr finden. Mal gucken, ob ihr es hinkriegt. Wenn einer 5 Stück gefunden hat, kann er ja mal kurz aufstehen. Warum setzt du dich wieder? Okay, wir probieren es mal. Ich will euch ein bisschen helfen. Hier ist, so sehen sie aus, ne? Wo ist der Erste? Wo, zeigt mal hin, wo hast du einen gesehen? Wo? Hier? Ich habe extra einen Laserpointer mitgebracht heute, dachte ich mir. Hier ist der Erste von den 5. Wo ist noch einer? Oh, Matti, wo? Hinterm Kreuz hat er sich versteckt. Am Kreuz ist nie ein guter Ort, um sich vor Gott zu verstecken übrigens. Da findet er einen sicher. Wo findet ihr noch einen? Ja, genau, Anja hat es gezeigt. Hier ist noch einer. Das wären dann 3. Wo ist noch einer? 4. Und wo ist der 5? Ganz genau, da oben an der Orgel, da ist Nummer 5. 5 kleine Freunde. Es geht heute nicht um die 5 Freunde, sondern ums Suchen und oder vielmehr ums Sehen und gesehen werden. Und ich dachte mir, das ist so ein kleiner Einstieg, damit ihr mal das Sehen trainiert gleich am Anfang. Es geht nämlich heute, Henrike hat es gesagt, um die Jahreslosung für das nächste Jahr 2023. Du bist ein Gott, der mich sieht, aus Genesis 16, Vers 13. Und damit möchte ich mit euch nachdenken über die Bedeutung des Gesehenwerdens oder auch Nichtgesehenwerdens, was große Auswirkungen auf unser Leben hat. Deswegen lasst mich am Anfang noch ein kurzes Gebet sprechen. Herr Jesus, danke, dass wir wissen dürfen, dass du ein Gott bist, der uns sieht und hört, dass du dich an uns interessierst und dass du heute hier bist. Und ich bitte, schenk uns geöffnete Augen des Herzens, dass wir sehen können, mit was für einer mit was für einem Segen, mit was für einer Hoffnung du uns bedacht hast und wie du uns heute in Liebe nahe kommen willst. Öffne unser Herz für das, was du uns heute sagen willst und lass uns deine Gegenwart spüren. Amen. Ihr Lieben, den Predigtext, den haben wir gerade schon gehört. Jan David hat ihn in der Lesung vorgelesen aus Genesis 16. Dieser Satz, du bist ein Gott, der mich sieht, das ist ein Satz, den eine Frau sagt im Alten Testament, in Genesis 16, eine Sklavin ist sie aus Ägypten, ägyptische Sklavin. Ihr Name ist Hagar. Und Hagar, das ist, ist kein ägyptischer Name. Sie wird wahrscheinlich einen anderen Namen gehabt haben, den wir nicht kennen, der ist nicht überliefert. Nur ihr hebräischer Name ist überliefert. Den wird sie bekommen haben von ihrem neuen Herrn, von Abraham und Sarah. Denn Hagar, da steckt das hebräische Wort Ger drin, Fremdling, und Ha ist ein Artikel, das ist die Fremde, das ist ihr Name, die Fremde. Ihr merkt, das ist nicht der schönste Name, den ein Mensch haben kann. So. Es geht aber auch in der Geschichte, in der größeren Geschichte tatsächlich nicht um sie. Jemand anderes ist die Hauptperson, das sind Abraham und Sarah. Sie spielt eine Nebenrolle, aber nicht für Gott. Und ich weiß nicht, ob du das kennst aus deinem Leben, dass du manchmal das Gefühl hast, eine Nebenrolle irgendwie in dieser Welt zu spielen, nicht für Gott. Er sieht dich. Und er nimmt dich in seinen Blick auch heute, das darfst du wissen, gleich am Anfang. So, Abraham, eigentlich geht es um Abraham. Abraham wurde berufen, in Genesis 12 könnt ihr das nachlesen. Und Gott ist ihm begegnet in der Fremde, in Ur, in Chaldea. Und er Er ist ihm begegnet das erste Mal und er hat ihn aufgefordert, seine Heimat zu verlassen und in das Land Kanaan zu gehen. Und dort hat er gesagt, will Gott ihm dieses Land zum Eigentum, zu Besitz geben, ihm und seinen Nachkommen. Das Schwierige war, dass Abraham und Sarah damals keine Nachkommen hatten. Und Gott hat ihnen verheißen, Nachkommen zu kriegen, so viel wie die Sterne, so viel wie der Sand am Meer, niemand wird sie zählen können. Und dieses Nachkommen, dieses Volk, was daraus entstehen wird, wird Gottes Volk sein. So, mit diesem großen Zuspruch, in dieser Verheißung ist Abraham im Glauben aufgebrochen mit seiner Frau nach Kanaan. Und sie waren mittlerweile 10 Jahre da. Aber keine Nachkommen haben sich eingestellt. Sarah ist immer noch nicht schwanger geworden und mittlerweile war Abraham stolze 85 und Sarah immerhin 75. Auch nicht das gebärfreudigste Alter. So, 75 Jahre. So. Und langsam haben sie angefangen zu zweifeln an dieser Verheißung und daran, wie Gottes Plan nochmal Realität werden sollte. Denn dieses Nachkommen, diese Völker, darin sollten alle Nationen der Welt gesegnet werden. Das war das Plan von Gott. Das war der Plan von Gott. Aber wie soll das passieren, wenn keine Kinder kommen? Und so hatte Sarah irgendwann eine Idee. Und sie hat sich erinnert, dass sie doch diese junge ägyptische Sklavin hat. Und ist zu ihrem Mann gegangen und hat gesagt, Mensch, wie wär's, wenn du die als Nebenfrau nimmst? Und wenn du mit ihr Nachkommen hast und diese Nachkommen dann meine Nachkommen sind. Das ist ganz spannend. Die Situation ist wirklich ein bisschen chaotisch. Ihr merkt das, jede Soap Opera, die hört an dieser Stelle auf. Das ist wirklich Chaos, was die beiden hier produzieren. Diese Formulierung, da heißt es, und sie gab sie Abraham, ihrem Mann, ihm zur Frau. Ja, das ist eine Formulierung, die immer benutzt wird, wenn es wirklich um Ehe geht, um eine Nebenfrau. In der Übersetzung von Jan David, da wurde das dann tatsächlich auch so übersetzt. Sie gab sie ihm zur Nebenfrau. So. Aber in dem Text, wenn ihr weiterlest, ihr habt das gerade gehört, wir gucken da gleich hin, die wird nicht wie eine Ehefrau behandelt, sondern wie eine Sklavin. So, immer und immer wieder. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass es damals relativ üblich war, dass Sklavinnen auch als Leihmütter benutzt werden konnten. Aber der Sohn, den später Hagar zur Welt bringt, der wird nie, nicht einmal als Sarahs Sohn beschrieben, sondern immer als Hagars Sohn. Also auch Leihmutterschaft ist es hier nicht. Das ist einfach pures Chaos, was die beiden auslösen. Warum? Weil sie Gott nicht vertrauen. So. Und wie oft geht uns das so, dass wir das Vertrauen in Gottes Wort und seine Zusagen verlieren. Die beiden verlieren es auf jeden Fall. Übrigens an der Stelle, ich spreche jetzt von Abraham und Sarah. Ihr habt es gerade mitgekriegt in dem Text, auch wenn ihr es nachlest. Der Text spricht von Abram und Sarai. So heißen die noch, bis Gott ihnen kurz danach einen neuen Namen gibt. Aber einfach, um die Verwirrung nicht auszulösen und bei mir immer wieder darüber nachzudenken, über wen spreche ich jetzt, bleiben wir bei Abraham und Sarah, okay? Spannend ist, dass als Sarah das vorschlägt, Abraham das offensichtlich für eine gute Idee hält. Er heiratet sie, schläft mit ihr, sie wird schwanger. Und dann nimmt das Unheil seinen Lauf. Plötzlich fängt Hagar an, Sarah zu verachten, überheblich zu werden, weil sie ja schwanger ist mit dem Kind, worauf Sarah so lange gehofft hat. Aber sie ist diejenige, die das Kind hat. Und auf einmal wird sie verachtend. Und wer will es ihr verdenken? Sind wir mal ehrlich. Wer will ihr das verdenken, diese Geschichte? Das ist, wir würden doch heute sagen, das ist Missbrauch, was da passiert ist. Eine Schutzbefohlene, die wurde nicht einmal gefragt, was sie eigentlich will, wie sie dazu denkt, wie es ihr mit der Situation geht. Nicht ein einziges Mal, wie ein Objekt, wie ein Besitz wird sie da hin und her gereicht. Und mit ihr wird gemacht, was sie wahrscheinlich sich nie so gewünscht hätte. Kein Wunder, dass sie auf einmal Verachtung für Sarah übrig hat. Und was passiert dann? Sarah wird verletzt. Vielleicht auch neidisch, weil sie tatsächlich sieht, dass die Verheißung an ihrer Sklavin sich erfüllt. Zumindest ist ihr Gedanke. Und sie geht zu Abraham und klagt ihm ihre Not und macht ihm Vorwürfe, aber auch sich selbst. Schließlich hat sie die Idee in die... ins Spiel gebracht. Und Abraham ist gewohnt passiv. So begegnet er uns häufiger. Ist doch deine Sklavin. Mach mit ihr, was du willst. So, na, danke schön, Familienoberhaupt. Super. Ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du willst. Und Sarah macht mit ihr, was sie will. Sie demütigt sie, gibt ihr minderwertige Arbeiten und lässt sie deutlich spüren, wer hier die Herrin ist und wer die Sklavin ist. Und Hagar, als sie es nicht mehr aushalten kann, flieht in die Wüste. An einer Quelle versteckt sie sich vor Abraham und vor Sarah. Aber vor allem kann sie sich nicht verstecken. Und das ist Gott. Er sieht sie und er kommt und er begegnet ihr. Der Engel des Herrn, heißt es hier, begegnet ihr in der Wasserquelle, er findet sie. Und diese Formulierung, der Engel des Herrn, das ist immer eine Formulierung, wo man merkt, danach sprechen die Menschen, als wenn sie mit Gott sprechen. Das ist nicht nur irgendein Engel, sondern es ist eine, offensichtlich im Alten Testament, so eine Formulierung, wo immer die Gegenwart Gottes auf eine sehr präsente Art und Weise gegenwärtig ist. Das ist mehr als nur irgendwie ein Bote, da ist Gott Gottes Gegenwart mitgedacht. Und wir merken das auch. Und dann findet er sie und er sprach, heißt es, Hagar, Sklavin Sarahs, woher kommst du und wohin gehst du? Lasst uns einen kurzen Augenblick nochmal da bleiben, weil hier sind zwei Dinge ganz, ganz wichtig. Zwei wichtige Beobachtungen. Was macht Gott? Das erste ist, er spricht Hagar an, und zwar mit Namen. Er spricht sie mit Namen an. Hagar, Sklavin Sarahs, ja, das ist sie auch, aber er spricht sie mit Namen an. Und das ist besonders, weil ihr Name wird am Anfang einmal erwähnt in Vers 1 und Sarah, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, deren Name war Hagar. Da wird der Name einmal erwähnt. Und danach in den Gesprächen zwischen Abraham und Sarah wird sie nur noch als Sklavin bezeichnet. Nicht einmal wird sie mit Namen angesprochen. Aber Gott nicht. Gott kennt sie mit Namen und er spricht sie mit Namen an. Und das ist mit dir ganz genauso. Ich weiß nicht, wie fern sich Gott manchmal anfühlt in deinem Leben oder im letzten Jahr. Gott kennt dich mit Namen, ganz genau. Und er spricht dich mit Namen an. Da darfst du an das denken, was Gott zu seinem Volk gesagt hat in Jesaja 43. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und genau das erlebt Hagar hier. Gott kennt sie mit Namen. Und er fragt sie, wie es ihr geht und was sie will. Woher kommst du und wohin gehst du? Da ist sicher nicht gemeint, wir sind mitten auf dem Weg, die Quelle, Mensch, wo kommst du denn her, wo willst du denn hin hier auf dem Weg, mitten in der Wüste, sondern da ist auch das an das gedacht, was wir auch manchmal umgangssprachlich haben, wo kommst du her? Das heißt, was bringst du mit, auch innerlich, emotional, wo kommst du her? Wie geht es dir? Und wo möchtest du hin? Was möchtest du? Was wünschst du dir vom Leben? So, das ist das, was er sie fragt. Das erste Mal. Interesse, Wertschätzung, Annahme. Bei Gott ist niemand ein Objekt, sondern sind wir Subjekte, sind wir Gegenüber. Teil seiner Geschichte. Und Hagar klagt ihre Not und erzählt Gott davon, wie es ihr ergangen ist und wie es ihr bei Sarah und Abraham geht. Und Gott antwortet mit zwei Dingen. Erstens, er spricht einen Auftrag aus, aber auch einen Zuspruch. Der Auftrag ist hart. Geh zurück. Geh zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Ordne dich ihr unter. Ich habe da noch einen Plan, der ist noch nicht fertig. Wie hart muss das gewesen sein, für Hagar das zu hören? Geh zurück in diese Situation. Und dann kommt der Zuspruch, zwei Teile. Du wirst Nachkommen haben, unzählbar. Niemand wird sie zählen können. Auch aus dir wird ein riesiges Volk herkommen. Nicht mein Volk, nicht das Volk Gottes. Das ist der Plan mit Abraham und Sarah. Aber auch Hagar hat einen Plan. Auch da wird ein Volk kommen. Und du wirst einen Sohn kriegen. Du sollst ihn Ismael nennen. Und es übersetzt heißt es, Gott hört. So, denn Gott hört das, die Klage der Menschen und er sieht ihre Not. Und er sagt, er wird wild sein wie ein Wildesel, ein Rebell. Er gegen alle und alle gegen ihn. Und wörtlich übersetzt heißt es, er wird sich seinen Brüdern vors Gesicht setzen. So wie so ein Esel.
mit dem Hintern vors Gesicht. Hier kommst du nicht durch. So. Ja. Ein etwas zweifelhafter Zuspruch, wie ich finde. So. Denn was Sarah weiß, die Zukunft ist nicht rosig. Weder für sie noch für ihren Sohn Ismael. Und dennoch geht sie zurück. Und bevor sie zurückgeht, gibt sie diesem Gott, der ihr begegnet, einen Namen. Sie nennt ihn El-Roi. Übersetzt heißt das, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und danach kehrt sie zurück in ihr altes Leben und bringt Ismael zur Welt. Ist doch interessant, nichts hat sich geändert eigentlich. Nichts hat sich geändert. Und wie oft denken wir das? Nichts ändert sich. Von einem Jahr aufs nächste. Was wird alles besser? Schauen wir mal. Nichts hat sich geändert. Für Hagar hat sich aber alles geändert. Warum geht sie zurück, obwohl sich nichts geändert hat? Weil sie eines weiß. Es ist jemand da, der mich sieht. Und das ändert alles. Vielleicht nicht Abraham, vielleicht nicht Sarah, vielleicht sehen mich die Menschen nicht. Aber Gott sieht mich. Und er vergisst mich nicht. Er sieht mich und er weiß, wie es mir geht. Und das ändert alles in ihrem Leben. Und das Spannende ist, dass sie Ägypterin ist. Sie kannte Gott gar nicht. Das ist wahrscheinlich der Grund, das ist das einzige Mal, dass wir diesen Namen El-Roi hier in der Bibel haben. Warum soll er auch sonst auftauchen? Sie nennt ihn so, weil sie ihn nicht kennt. Sie kennt nur die ägyptischen Götterstatuen. Und jetzt auf einmal begegnet sie dem lebendigen Gott. Und sie hat einen Namen für ihn. Du bist der Gott, der mich sieht. So lernt sie ihn kennen. Zuwendung, Liebe. Du bist der Gott, der mich sieht. Kennst du das Gefühl, nicht gesehen zu sein aus deinem Leben? Kennst du das? Wie fühlt sich das an, nicht gesehen zu werden? Ihr Lieben, ich glaube, dieses Gefühl, nicht gesehen zu werden, das ist die Basis für fast alle Enttäuschungen, für fast alle Verletzungen und für fast jeden Streit, den wir haben. Oder? Ich muss dran denken, wenn wir haben alle unsere Sinnesorgane sind nach außen gerichtet. Die Augen gucken nach vorne, Nase nach vorne, bei den meisten zumindest, ein bisschen nach unten, okay. Die Ohren nach außen, alle Sinnesorgane nach außen. Warum? Weil wir so sehr mit uns beschäftigt sind. Wir sehen oft nur uns, unsere Meinung, unsere Position, was wir denken, unsere Gefühle, unser Recht. So. Und damit übersehen wir ganz häufig unsere Mitmenschen, meistens die, die uns am liebsten sind. So. Und verletzen sie. Ich muss daran denken, bei der Vorbereitung, ich war vor ein paar Wochen mit meiner Frau in einem Restaurant, wir waren essen und in dem Restaurant war rechts war ein Tisch mit zwei Ehepaaren, so in Sarahs und Abrahams Alter, irgendwie zwischen 70 und 80. So. Und die hatten eigentlich ein ganz geselliges Miteinander, bis auf einmal eine der Damen ziemlich viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, als sie ziemlich laut ausruft, du siehst mich doch gar nicht. Da hatte sie Aufmerksamkeit. Du siehst mich doch gar nicht. Du siehst nicht, was ich für dich tue. Weil wie viele Häuser habe ich für dich geputzt? Jetzt möchte ich einmal eine Putzfrau haben in meinem Alter. Und du siehst mich nicht. Und in seinem Gesicht war so eine Mischung zwischen Erstaunen, Scham, aber auch dem Versuch, das zu überspielen. Und er guckte so an und sagte, natürlich sehe ich dich. Klammer auf, du sitzt doch vor mir, Klammer zu. Und dann hat sie ihn angeguckt und sagte, und das war viel, viel tiefer und emotionaler als alles, was sie vorher gesagt hat. Sie sagte, nein, du siehst mich nicht. Das hast du nie. Oh, wie viel Schmerz, wie viel Verletzung und Enttäuschung in diesem einen Satz. Du siehst mich nicht und das hast du nie. Wow. Und als wir da saßen, habe ich gedacht, wie viele Streitigkeiten in unserem Leben würden ganz schnell zu Ende sein, wenn wir mitten im Streit den Weitblick hätten zu sagen, innezuhalten, hinzugucken, wahrzunehmen und zu sagen, ich sehe dich. Und es nicht nur zu sagen, sondern noch zu tun. Ich sehe dich. Ich weiß, warum du so denkst, wie du denkst. Ich kenne deine Geschichte. Ich kenne deine Verletzungen. Ich habe eine andere Meinung, okay. aber ich sehe dich. Wie schnell wären die Streitigkeiten in unserem Leben zu Ende? Und wie viel Verletzung würden wir einander ersparen? Gesehen werden ändert alles. Seien wir ehrlich, habt ihr in den letzten Tagen viel darüber nachgedacht, wenn ich enttäuscht bin, mich verletzt fühle oder im Streit mit jemandem bin, hat es meistens damit zu tun, dass ich mich nicht gesehen fühle. So einfach ist es. So. Wie schnell ist dem Abhilfe zu schaffen? Gesehen zu werden ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Wir alle wollen das. Und da geht es um mehr als visuelle Wahrnehmung. Das war ja bei Hagar auch so. Die hat ja nicht gedacht, ach, da ist Gott mal kurz vorbeigerauscht, hat mich hier gesehen. Jetzt geht's weiter, wie schön. Sondern da ging es um ein wirkliches Gesehenwerden, wie ich bin, mit allem, was mich ausmacht. Mit meinen Emotionen, meinen Gefühlen, meinen Sehnsüchten, meinen Sorgen, meinen Nöten. Mit meiner Situation, meinen Potenzialen, meiner Geschichte, meinen Hoffnungen. Erkannt und gekannt zu sein, darum geht es. Gesehenwerden ist Zuwendung, ist Interesse, Fürsorge und ganzheitliche Annahme. So wie Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Geschichte in Matthäus 9 denkt, da musste ich sofort dran denken. Wie Jesus in Matthäus 9 steht und diese große Menschenmenge sieht und dann heißt es, dass es in ihm splanchnizomait. Ja, das ist so ein griechisches Wort, splanchnizomai, das kommt von splanchnon, das sind die Eingeweide. Es dreht sich ihm die Eingeweide um. Das ist das intensivste griechische Wort für Mitgefühl. Ja, da dreht es ihm die Eingeweide um. Warum? Weil er die Menschen sieht. Und was sieht er? Er sieht, und dann heißt es in den meisten Übersetzungen, dass sie erschöpft und verschmachtet sind. Da denkt man, die haben Hunger vielleicht. Das ist nicht das, worum es geht. Da stehen die griechischen Worte skylo und ripto. Skylo bedeutet sofort wie so viel wie gequält. Und ripto ist ein Wort, das kommt aus dem Ringkampf. Das heißt gewaltsam niederdrücken. Jesus sieht die Menschen und er sieht nicht nur vom Kopf, sondern er sieht tiefer. Und er sieht, wie sie von ihrer Lebenssituation, wie sie von dieser Situation gequält werden und gewaltsam niedergedrückt werden. Und vielleicht kennst du solche Momente. Jesus sieht tiefer. In 1. Samuel 16, Vers 7 heißt es, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber Gott sieht das Herz an. Gott sieht tiefer. Und genau das ist das, was Hagar erlebt. Und in der Psychologie weiß man schon ganz, ganz lange, wie wichtig das ist, gesehen zu werden. Heinz Kohut, ein Psychologe, der hat das mal folgendermaßen ausgedrückt. Er hat gesagt, es gibt einen Glanz in den Augen der Mutter oder in den Augen der Eltern, einen Glanz in den Augen der Mutter. Und was er damit meint, ist, es gibt so eine bestimmte Art und Weise, wie Mütter ihre neugeborenen Kinder angucken. Habt ihr das mal beobachtet? So, da ist so ein Leuchten, wo du dich fragst, ach komm, ey, 8 Milliarden Menschen, einer mehr. So, aber für die Mutter nicht. Da sind die anderen 7, was auch immer Milliarden Menschen völlig egal. Da ist dieser eine Mensch, ist das Zentrum. Das ist dieser Glanz in den Augen der Mutter. Und manchmal merkt man, dass Menschen da so abfällig drauf gucken. Ja, die junge Mutter. Nicht abfällig denken, nie wieder. So. In der Psychologie hat man schon lange herausgefunden, dass dieser Blick der Mutter, der Eltern, dieser Glanz in den Augen der Mutter, das ist das, wo Kinder auf einmal Annahme erleben. Wo der Selbstwert wachsen kann. Wo sie sich gewollt fühlen und wo das Urvertrauen entstehen kann, genau daraus. Und ihr alle kennt Lebensgeschichten, wo das nicht passiert ist. Und wo dieser Glanz in den Augen der Eltern gefehlt hat und welchen Schaden das im Leben anrichten kann. Und man weiß heute, es wird eine lebenslange Sehnsucht entstehen, die kein Mensch stillen kann. Keiner. Egal wie du es versuchst. Und die schmerzhafte Wahrheit ist, ganz egal, wie sehr du geliebt wurdest, wir alle leiden unter diesem Mangel. Wir alle. Denn wir alle kennen das Gefühl, nicht gesehen zu werden, oder nicht? Also wenn wir es erkennen, dann muss es einen Grund dafür geben. Es gibt einen Mangel, den kein Mensch in dieser Welt stillen kann. Ich habe letztens mit einem Freund telefoniert, der mich angerufen hat und der hat angerufen, weil er beruflich aufsteigen wollte. Es wurde ihm eine ziemlich hohe Leitungsposition in der Firma, in der er arbeitet, angeboten. Und er wurde dafür vorgeschlagen und seine Vorgesetzten und Kollegen, die haben ihn da unterstützt und gesagt, ey, wäre das nicht was für dich? Und dann hat er sich auf diese Stelle beworben mit manchen anderen. Und dann hat man ihn noch, bevor es so richtig losging, haben dieselben Vorgesetzten, die ihn dafür vorgeschlagen haben, die haben ihn wieder runtergenommen von der Liste und dann gesagt, ach du, wir haben uns nochmal überlegt, doch nicht. So. Und das war für ihn eine tiefe, tiefe Verletzung, diese Zurückweisung zu erleben. Und wir haben da lange drüber telefoniert und irgendwann habe ich ihn gefragt, sag mal, was ist denn das Schlimmste für dich an der Situation? Und er sagt, das Schlimmste für mich, Olli, ist das Gefühl, nicht gesehen zu werden. Dass sie nicht sehen, was das mit mir macht. Mich zu fragen, ob ich mich darauf einlasse, diese Position einzunehmen. Und das hätte viele Opfer gekostet. Das hätte vor allen Dingen private Zeit gekostet, viel Verantwortung. Das ist auch eine Position, die ihn vielleicht persönlich verändert hätte, weil nicht alles, was Leitungspositionen zu entscheiden und zu sagen haben, ist auch das, wo man wirklich mit dem Herzen hintersteht. Und er sagt, aber da durchzugehen, mich auseinanderzusetzen und dann das einfach so wegzustreichen, ohne darüber nachzudenken, was das mit mir und meinen Gefühlen, meinem Herzen macht, das tut weh, das nicht gesehen zu werden. Dann habe ich gedacht und gesagt, und was ist, wenn Gott dich gesehen hat in dieser Situation? Deine Mitarbeiter nicht, deine Kollegen, deine Vorgesetzten, aber wenn Gott dich gesehen hat und wenn er ausschlaggebend war. Und dann passiert was Merkwürdiges. Er sagte nämlich, ja, Olli, das ist genau meine Befürchtung. Da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Dass Gott sagt, ich bin nicht gut genug dafür. Ich dachte, wow, stimmt, so kann man das ja auch sehen. Sag ich, aber was ist, wenn Gott anders denkt? Was ist, wenn Gott gesehen hat, dass es dir nicht gut getan hätte und einen anderen Weg für dich vorgesehen hätte? Etwas viel Besseres, etwas anderes. Etwas, wo du nicht so dich verbiegen und leiden musst. Und sagt, Olli, das wäre großartig. Das würde wirklich alles in meinem Leben ändern im Moment. Aber ich kann es gerade nicht glauben. Ich kann es gerade nicht glauben. Und wie oft geht uns das so? Kennst du das Gefühl, nicht gesehen zu werden mit deinen Nöten, deinen Sorgen, deinen Wünschen, Hoffnungen, deine Situation, Potenziale, deine Gefühle? Das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden oder nicht gesehen zu werden von Gott und den Menschen. Kennst du es? Dann möchte ich dir heute am letzten Abend dieses Jahres sagen, Gott sieht dich. Gott sieht dich. Er kennt dich und er will das Beste für dich. Er hat Hagar gesehen in ihrer Not damals. Er hat die Menschen in Galiläa gesehen, die von ihrer Lebenssituation gequält und niedergedrückt wurden. Und er sieht auch dich heute. Denn er ist gestern, heute und in Ewigkeit immer noch derselbe. Und er wendet sich dir zu, er kennt dich mit Namen, spricht dich mit Namen an und fragt dich, wie es dir geht und was du dir wünschst, weil er sich für dich interessiert. So ist er, so ist Gott. Gott sieht dich. Mach dir bewusst, kein Mensch auf dieser Welt wird deine Sehnsucht danach, gesehen zu werden, jemals wirklich stillen können. Das können sie nicht, egal wer sie sind. Denn 1. Samuel 16 sagt zu Recht, der Mensch sieht nur, was vor Augen ist. Nur Gott sieht das Herz an und weiß, was du brauchst. Deswegen versuch nicht, deine Sehnsucht gesehen zu werden, mit anderen Menschen zu stillen. Hab da keine falschen Erwartungen. Menschen sind toll. Ich liebe Menschen. Guckt euch mal um. Es sind ganz viele tolle Menschen hier. Aber sie werden, egal wie toll sie sind, sie werden dieses Loch nicht stillen können. Dafür sind sie nicht geschaffen. Und es zu versuchen, bedeutet immer auch, Menschen für etwas zu missbrauchen, für das sie nicht da sind. Sie werden deiner Sehnsucht nur sehr bedingt begegnen können. Du wirst sie überfordern und du wirst immer wieder enttäuscht werden. Also, was tun, wenn du das Gefühl hast, nicht gesehen zu werden? Komm zu Gott. Er ist der Einzige. Der Einzige, der deine Sehnsucht stillen kann. Komm zu Gott. Immer wieder. Mach dieses, du bist der Gott, der mich sieht. Mach das zu deinem Gebet fürs nächste Jahr. Für das nächste Jahr 2023. Selbst in Situationen, wo du es nicht spüren kannst, wo du es nicht sehen kannst, wo andere Menschen dich nicht sehen. Mach dir bewusst, Gott sieht mich. Du bist der Gott, der mich sieht. Und mach dir bewusst, wie er dich sieht. Mit diesem Glanz in den Augen der Mutter. So schaut er dich an. Mit diesem Leuchten der Liebe, das alle Sehnsucht stillt. In Numeri 6, Vers 24 bis 26, da steht der aaronitische Segen oder auch der Priestersegen, wird er manchmal priesterlicher Segen wird er genannt. Ich kenne den aus dem Abschluss von Gottesdiensten oft. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, was gemeint ist mit diesem, er lasse sein Angesicht leuchten über dir? Das Strahlen, der Glanz, die Freude darüber, wenn Gott dich sieht, dass du das spürst. Mach das zu deinem Gebet. Immer wieder, wenn das Gefühl kommt, nicht gesehen zu werden, komm zu Gott. Mach dir bewusst, mit wie viel Liebe er dich anguckt. Und dann mach das zu einem dauernden Gebet. Du bist der Gott, der mich sieht. Du bist der Gott, der mich sieht. Immer und immer wieder. Du kannst das sogar im Rhythmus deines Atems beten. Einfach damit du es, bis du es wieder spüren kannst. Du bist der Gott, der mich sieht. Und das andere, was du machen kannst, gib diesen Glanz weiter. Wir Deutschen gucken sehr kritisch, häufig. Guck mal auf die Art und Weise, wie Jesus Menschen anguckt. Mit einem Glanz der Liebe in den Augen. So wie Jesus sich tiefer geschaut hat, in das Herz und sich berühren lassen hat. Und das braucht Zeit. Nimm dir Zeit. Bleib stehen. Halt inne. Und dann guck hin und nimm wahr, was Menschen fühlen, wie es ihnen geht. Ihre Not, ihre Sorgen, ihre Gedanken. Lass dich berühren und dann gib weiter, was du empfangen hast. Gott sieht dich. Ihr Lieben, wenn wir das tun würden, wie anders sehe das nächste Jahr aus? 2023, egal was kommt, wenn wir immer zuallererst zu Gott kommen würden und wieder spüren würden, er sieht mich und das weitergeben würden, das wäre ein Jahr, auf das ich mich freue. Amen.